Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Sie sollte eigentlich mal ein Vorzeigeobjekt werden, die Justizvollzugsanstalt Bautzen in der gleichnamigen Stadt Bautzen in Sachsen. Menschenwürdig sollten Häftlinge dort untergebracht werden. Aber allzu lange funktionierte das nicht. Aus dem früheren Prestigeknast wurde das sogenannte gelbe Elend. Die Nazis sperrten in Bautzen politische Gegner und kirchliche Oppositionelle ein, die sowjetische Besatzungsmacht später unter anderem Kriegsgefangene. Und im Februar 1950, vor 75 Jahren also, da übergab die sowjetische Besatzungsmacht Bautzen an die DDR, die dort politische Gefangene unterbrachte, teilweise unter schrecklichen Bedingungen. Über diese Haftanstalt und ihre Geschichte wollen wir reden. Und ich weiß ja, dass der ein oder andere von euch gerne mal eine Stunde History abends im Bett hört. Aber diesmal dürft ihr wirklich auf gar keinen Fall mittendrin einschlafen. Denn ziemlich am Ende der Folge, da wird uns ein Mann erzählen, wie es war, in Bautzen einzusetzen. Ich konnte mit einem Zeitzeugen sprechen, der über mehrere Jahre in Bautzen inhaftiert war. Heute ist er 96 Jahre alt und er spricht von dieser Zeit, als wäre es gestern gewesen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Hi, sei gegrüßt.
Bevor wir über Bautzen sprechen, sprechen wir über unsere eine Stunde History Tour in diesem Jahr. Die geht natürlich weiter. Wir kommen am 15. Mai nach Kiel. Das könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. Aber leider gibt es noch keine Tickets, denn wir wissen noch gar nicht genau, wohin wir genau kommen. Wir wissen allerdings schon, worüber wir reden. Wir sprechen über die Veröffentlichung von Mein Kampf.
Und ich habe auch noch einen und auf den freue ich mich riesig, weil das auch ein Quantensprung für unsere Sendung ist. Wir gehen nämlich Open Air und zwar am 14. Juni in Erfurt bei dem wirklich berühmten Krämerbrückenfest. Dort werden wir auftreten und wir werden reden über die Via Regia. Das war ein mittelalterliches Straßensystem, das durch den ganzen Kontinent ging und Waren von A nach B führte, unter anderem an der Krämerbrücke vorbei. Wir freuen uns, 14.06. kommt vorbei und wir sehen uns dort.
Ja, kommen wir zur Justizvollzugsanstalt Bautzen. Wann beginnt denn die Geschichte dieser Strafanstalt?
Sie beginnt im Jahr 1904. Da wurde nämlich diese Strafvollzugsanstalt im damaligen Königreich Sachsen erbaut. Die Haftanstalt war Teil einer neuen politischen Ideologie, kann man sagen, nämlich Gefangene menschenwürdig zu behandeln und Gefängnisse nach liberalen, reformerischen Idealen zu führen. Dieses Ideal wurde in den ersten Jahren auch umgesetzt. Insofern hatte Bautzen einen, sagen wir einfach mal, guten Ruf. Zumindest bei Politikern und Verantwortlichen für Gefangene und Gefängnisse. Die Häftlinge werden das möglicherweise anders gesehen haben.
Aber es blieb da ja nicht dabei. Also Bautzen blieb ja nicht ein reformerisches Gefängnis.
Jedenfalls aber änderte sich das Land, in dem das Gefängnis war. Das Königreich Sachsen hörte 1918 auf zu existieren. Am 8. November des Jahres übernahmen Arbeiter- und Soldatenräte die Macht. Ein Politiker der unabhängigen sozialdemokratischen Partei rief zwei Tage später, im Übrigen ausgerechnet im Zirkus Sarrasani, die Republik aus. Der letzte König, Friedrich August III., dankte ab und etwas später wurde aus dem Königreich der Freistaat Sachsen. Das Gefängnis Bautzen blieb bis 1923, wie es war. In diesem Jahr kam aber noch ein zweites Gefängnis in einem anderen Stadtteil in Bautzen dazu. Das war dann Bautzen II. Zusammen mit Bautzen I waren das die Vereinigten Strafanstalten des Freistaates Sachsen. Aber der liberale Gedanke aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, der blieb erhalten, weil in der Weimarer Republik der Strafvollzug insgesamt liberalisiert wurde.
Was änderte sich dann eigentlich in Bautzen dann nach der Machtübertragung an die NSDAP im Januar 1933?
Naja, es änderte sich natürlich eigentlich alles, kann man sagen. Die Gefangenen zum Beispiel waren andere. Bis dahin gab es dann Haftstrafen wegen allerlei Vergehen. Nach 1933 wurde es vor allem ein Lager für politische Gefangene. Das Nazi-Regime machte ja vom ersten Tage an Jagd auf Kommunisten, Gewerkschafter, Sozialdemokraten oder missliebige Intellektuelle, aber auch auf Juden, Homosexuelle und Menschen, denen sie einfach schlicht das Recht zu leben abgesprochen haben. Und das war dann vor allem in Bautzen I der Fall. Wie überall im Deutschen Reich stand auch das Gefängnis Bautzen unter politischer Kontrolle und es hatte sich systemkonform zu verhalten.
Und es hatte auch durchaus prominente Insassen, also prominente politische Gefangene saßen ein in Bautzen, der ehemalige KPD-Chef Ernst Thälmann zum Beispiel. Aber in der Zeit zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Gründung der DDR, da drehte sich ja der Wind.
Das kann man wohl sagen. Die sowjetische Militäradministration sperrte dort zunächst Kriegsverbrecher ein oder sagen wir etwas allgemeiner, Exponenten des Nazi-Regimes. Dann kamen Kritiker und Gegner des politischen Systems der UdSSR hinzu oder auch solche, die dazu einfach schlicht gemacht wurden. Weit schlimmer noch war aber die ständige Überbelebung. 7000 Häftlinge waren teilweise in Bautzen eingepfercht. Unter wirklich katastrophalen hygienischen Umständen. 27.000 waren bis zur Übergabe an die DDR im Jahr 1950 in Bautzen gewesen und bis 1956 starben dort etwa 3.000 Häftlinge.
Ja, keine guten Bedingungen. Und wie der Alltag der Häftlinge unter diesen Bedingungen aussah und was passierte, als die sowjetische Militäradministration das Gefängnis an die DDR-Behörden übergab, das hören wir jetzt von Grit Eggerichs.
Bautzen ist hübsch. Mittelalterliche Kirchtürme, enge Gassen. Zwischen City und Spree plötzlich meterhohe Mauern aus gelben Klinkern. Dahinter ein Gefängnis, gebaut für 1100 Häftlinge. Zeitweise saßen hier 6-mal so viele Menschen.
Jeden Morgen war auf dem Hof Reichsparteitag, der Spaziergang aller Häftlinge. In Achterreihen wankten sie in einer Art Gewalthaufen an der Mauer vorbei, Runde um Runde.
Der Schriftsteller Walter Kempowski hat seine Zeit in diesem Knast in einem Roman verarbeitet. 1948 lebte er in der amerikanischen Zone, stammte aber aus einer Reedereifamilie in Rostock in der sowjetischen Zone. Dort war er zu Besuch. Sein älterer Bruder Robert hatte Informationen gesammelt über die Güter, die die Sowjets als Reparationen nach Russland abtransportierten. Das waren deutlich mehr, als mit den Westalliierten vereinbart war. Walter sollte diese Infos mitnehmen in den Westen. Der russische Geheimdienst wusste aber längst, was die Brüder vorhatten und nahm sie fest.
Das Aufschließen der Zellen, das Wegziehen der Riegel, rass, rass, das Klappern der Gittertüren.
Walter und Robert wurden nach Bautzen transportiert. Und da verurteilte sie ein sowjetisches Militärtribunal zu 25 Jahren Haft. Eine Art Standardstrafmaß. Das bekamen viele ihrer Mithäftlinge auch. In Ungnade gefallene Kommunisten, Leute, die sich nach 12 Jahren NS-Diktatur auf demokratische Verhältnisse gefreut und dann enttäuscht waren und Kritik an Stalin geäußert hatten. Aber auch überzeugte Nazis. Also eine sehr diverse Mischung. Im Bautzener Gefängnis zusammengepfercht.
Der Riesenraum, vollgestellt mit regalartigen Pritschen. Kümmerlich erhellt von wenigen Glühbirnen. 5 Watt, wenn's das gibt. Im Halbdunkel, zunächst gar nicht richtig auszumachen, ein Gewimmel von Gefangenen. Crowds, wie der Engländer sagt. Leute mit Gesichtern wie aus Teig. Formlos überquellend, unter und übereinander.
Die Gefangenen waren von der Außenwelt praktisch abgeschnitten. Ihre Angehörigen hatten oft überhaupt keine Ahnung, wo sie waren und ob sie noch lebten. Sie durften nicht arbeiten, sie bastelten und stickten. Briefverkehr war verboten. Krankheiten breiteten sich aus. Zu essen gab's klitschiges Brot und wässrige Suppen. Und davon zu wenig.
Die Leute bröselten Brot auseinander, trockneten es und taten es in Säckchen. Schließlich nahmen sie es in homöopathischen Dosen zu sich, pillenweise, den ganzen Tag über. Oder sie zogen Brotrinden auf Fäden, um sie Luft zu trocknen, haben dann da gesessen und ihre Brotrinden bewacht.
Draußen vor den Gefängnismauern im Herbst 1949. Die sowjetisch besetzte Zone wird zur Deutschen Demokratischen Republik. Kurz nach der Staatsgründung kündigt die sowjetische Führung an, dass sie die Verwaltung der Lager Buchenwald, Sachsenhausen und Bautzen an die Volkspolizei der DDR abgeben werde. Tolle Sache, verkündet Hans Warnke, Staatssekretär im DDR-Innenministerium.
Der Beschluss spricht noch einmal aus, dass die große Sowjetunion zu der deutschen demokratischen Regierung das Vertrauen besitzt, dass sie aus eigener Kraft in der Lage ist, den deutschen demokratischen Staat zu sichern und weiter zu festigen.
Tatsächlich waren die DDR-Behörden völlig überfordert, allein von den Menschenmassen in Bautzen. 6000 Männer, die sie von heute auf morgen bewachen und verpflegen mussten. Die Suppe wurde noch dünner, es gab noch weniger zu essen. Die Gefangenen traten in Hungerstreik und rebellierten. Das war der erste und größte Häftlingsaufstand der DDR. Und dafür wurden sie brutal zusammengeschlagen.
Auf dem Mittelgang des Saales standen die Volkspolizisten, rechts und links, Gummistöcke in der Faust. Und dann wurden die Leute in Gruppen von 4, 5 Mann durch die Gasse in den Saal hineingedroschen.
Aber von da an besserte sich die Situation langsam.
Mit der Zeit war der demokratische, humane Strafvollzug in Gang gekommen.
Die Gefangenen durften Pakete und Briefe empfangen und auch welche schreiben.
Alle Vierteljahr durfte sogar Besuch empfangen werden. Anstelle sehnlichst erwarteter Ehefrauen kamen leider auch Scheidungsanwälte. Meiner lieben Frau zum 10. Hochzeitstag. Dieser Spruch blieb ungestickt.
Walter Kempowski wurde nach 8 Jahren Haft im März 1956 begnadigt und entlassen. Er war 26 Jahre alt.
Grit Eggerichs war das über den Alltag in der Haftanstalt Bautzen und in dieses Gefängnis und seine Geschichte. Da wollen wir jetzt noch ein bisschen tiefer eintauchen mit Silke Klevin. Sie ist wissenschaftliche Leiterin der Gedenkstätte Bautzen. Hallo Frau Klevin.
Grüße Sie.
Wir haben ja schon gehört, Frau Klevin, dass Bautzen unter sehr unterschiedlichen politischen Systemen betrieben wurde. Also in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus, unter sowjetischer Besatzung. Welche Spuren haben diese ganzen Systeme hinterlassen?
Es ist so, dass wir in dem ehemaligen Stasi-Gefängnis Bautzen II, das ja eine 100-jährige Geschichte hat, an all diese Epochen erinnern. Und natürlich hat es hier im Hause Spuren hinterlassen und insbesondere hat es Spuren an Tausenden von Menschen hinterlassen, die zu Unrecht eben während dieser unterschiedlichen Systeme in den Bautzener Gefängnissen inhaftiert waren.
Was würden Sie sagen? Sie haben gerade gesagt, es hat Spuren am Gebäude hinterlassen. Welche sind das?
Ganz unterschiedlich. Zum Beispiel sind von der Staatssicherheit hier Wanzen eingebaut. Es sind einfach Veränderungen, was Haftgitter angeht, was die Außenisolation angeht, bis hin natürlich auch zu Ritzungen in den Wänden, die von ehemaligen Häftlingen vorgenommen worden sind.
Was würden Sie sagen, war für die Häftlinge die schlimmste, grausamste Zeit in Bautzen?
Es ist genauso schlimm für einen Häftling, hier im NS-Regime zu sitzen, wie dann auch diese Ohnmachtserfahrungen, die man zu DDR-Zeiten erlitten hat. Und sicher änderte sich die Ausstattung der Zellen und es hat sich auch hygienisch etwas verbessert. Aber das jetzt als besser oder schlechter dann zu beziffern, finde ich schwierig.
Wir setzen in dieser Folge von Eine Stunde History ja einen Schwerpunkt auf die Zeit nach 1950. Wer wurde denn in der DDR-Zeit in Bautzen inhaftiert?
Also in Bautzen ist es so, dass ja diese Auswirkungen des Speziallagers sich noch bis 1956 hinziehen. Das heißt, es sitzen sehr, sehr viele SMT-Verurteilte, also von sowjetischen Militärtribunalen Verurteilten, noch in Bautzen I. Und in den 50er Jahren sind noch bis 1956 viele dieser ehemaligen Speziallagerhäftlinge nahtlos in Haft, weil die Urteile nicht überprüft wurden. Und dann kommen eben Gefangene dazu, die nach dem 17. Juni verurteilt wurden. Und allmählich entwickelt sich Bautzen dann zu einer, wenn man so will, in Anführungszeichen ganz normalen DDR-Vollzugseinrichtung, wo 50% der Gefangenen immer aus politischen Gründen inhaftiert waren. Es dann aber auch viele Kriminelle gibt, die in Bautzen sitzen wegen Raub, wegen Mord, Totschlag oder Vergewaltigung.
Und können Sie so ein bisschen beschreiben, wie es in dieser Zeit in Bautzen zuging? Also wie zum Beispiel verhielten sich die Gefängnisaufseher gegenüber den Häftlingen?
Also die Gefangenen hatten 1950 rebelliert gegen diese schlimmen Haftbedingungen und dass ihre Urteile eben nicht überprüft worden sind. Und das sehr rigide Haftsystem der DDR zeigte sich durch die brutale Niederschlagung dieses Aufstands. Und das Gebäude ist eigentlich nur für 1500 Häftlinge ausgelegt und es war mit 6000 Gefangenen absolut überbelegt. Es waren katastrophale hygienische Verhältnisse und es waren repressive, harte Zeiten, die die Gefangenen da erleben mussten.
Sie hatten das gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Bautzen normalisierte sich dann im späteren Verlauf, aber zu der Zeit, über die wir jetzt gerade reden, war Bautzen da ein Ausnahmegefängnis der DDR oder unterschied es sich von den sonstigen Strafvollzugsanstalten in der DDR oder war das überall so in allen Gefängnissen?
Bautzen war eine sehr große Haftanstalt und war extrem überbelegt und insofern unterschied sie sich schon ein wenig von den anderen, die auch extrem überbelegt waren. Aber hier waren es eben 6000 Gefangene, die noch in einem Haus waren, das an sich nur für 1500 Gefangene ausgelegt war. Das waren eine extreme Enge, es waren katastrophale hygienische Verhältnisse. Und das Personal war eben auch wirklich mit Feindbildern ausgestattet, sodass es wirklich richtig krass die Vollzugsbedingungen eben durchsetzte und umsetzte.
Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Bautzen jetzt nicht in der DDR ein extrem schlechtes Gefängnis war?
Also Bautzen I hat extrem schlechte Haftbedingungen, gerade in den 50er Jahren. Es sind eklatant viele Tote auch immer noch zu beklagen und die Bedingungen sind extrem erbärmlich. Also auch die baulichen Bedingungen sind natürlich auch katastrophal. Es ist ein total marodes Gebäude. Aber das ist eben ein Kriterium, das auch für viele, viele andere Haftanstalten in der DDR zutrifft.
Wussten eigentlich die Bürger der DDR, was da in ihren Gefängnissen so passierte?
Ich denke, sie wussten viel mehr, als sie zugeben, weil das Prinzip einfach war, dass ich auch wegschaute. Und es ist so, dass viele dachten, dass in den 50er Jahren dort halt schwere Kriminelle eingesessen haben. Und als es dann aber zu diesen verzweifelten Häftlingsaufständen im März 1950 auch gekommen ist, wurde spätestens dann Gesamtbautzen aufmerksam. Es waren 6000 Männer, die aus den Gefängnisfenstern herausschrien, dass sie Sorge hatten zu verrecken, dass sie die freie Welt riefen und dass sie die Urteile eben überprüft wissen wollten. Und es gab da auch dann Bautzener, die gerührt waren und mit Handkarren voll Kartoffeln und Brot sich dem Gefängnis näherten und weil sie helfen wollten. Und deswegen denke ich, dass es schon auch die Bevölkerung mitbekommen hat.
Gingen diese Reaktionen denn über Bautzen hinaus oder waren das jetzt nur die Bürger, die das wirklich tatsächlich mitbekamen?
Also die Zeit hat auch Bautzens Ruf ja als gelbe Elendsstätte begründet, denn es gelang den Gefangenen nach der brutalen Niederschlagung dieser Gefängnisrevolte, Briefe aus der Haftanstalt zu schmuggeln und die erreichten den Westen. Und einer dieser Briefe wurde auf einem SPD-Parteitag von Herbert Wehner damals in Hamburg verlesen, 1950. Und das hat eine internationale Öffentlichkeit total schockiert. Es waren alle Zeitungen voll mit Überschriften wie im Elendslager verrecken Tausende, Bautzen, ein rotes KZ. Das waren so die Überschriften, unter denen das labelte. Und das ist dann auch eben das Moment, das Bautzens Ruf begründete.
Hat das denn irgendwelche Folgen gehabt dann?
Es hat insofern ein bisschen zur Folge, dass man sich bemüht, die Haftbedingungen zu verändern. Und es hat sich langfristig eben, denke ich, auch auf die Deutschlandpolitik, das deutsch-deutsche Verhältnis ausgewirkt, weil einfach klar war, dass das DDR-Unrecht auch nicht ungesehen bleiben darf.
Frau Klevin, Sie sind wissenschaftliche Leiterin der Gedenkstätte Bautzen. Wie wird denn Bautzen heute genutzt?
Bautzen I ist heute eine Vollzugseinrichtung, die sowohl Untersuchungshaftplätze bietet, als auch eben für den normalen Männervollzug genutzt wird. Und Bautzen II, die andere Haftanstalt, ist heute eine Gedenkstätte. Und die hat eben den Auftrag, an diese sehr komplexe Geschichte der beiden Bautzener Gefängnisse zu erinnern.
Und Silke Klevin ist wissenschaftliche Leiterin dieser Gedenkstätte Bautzen. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Klevin. Matthias Bautzen war ja in der Zeit, über die wir heute größtenteils sprechen, eine Haftanstalt im Strafrechtssystem der DDR. An welchen Stellen unterschied sich denn dieses DDR-Strafrecht von dem in der BRD?
Also wenn man die Übereinstimmungen aufzählen würde, dann wären das sicher mehr als die Unterschiede. Natürlich wurde auch in der DDR im Strafrecht versucht, kriminelle Delikte, raudihaftes Verhalten oder anderes zu ahnden, was auch im westdeutschen Strafrecht auf der Liste stand. Aber es gab eben auch große Unterschiede. Das Strafrecht wurde nach politischen Gesichtspunkten in der DDR angewendet und das stand im krassen Gegensatz zum westdeutschen Strafrecht, das jedenfalls auf dem Papier nur nach Straftatbeständen zu urteilen hat. Aber die, das muss man einschränkend sagen, können natürlich auch politisch gewesen sein. Volksverhetzung oder Zeigen verbotener Symbole oder Missachtung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, auch wenn sie uns nicht passt.
War denn die Justiz in der DDR eigentlich unabhängig, kann man das sagen, oder war sie den Zielen der SED und des Herrschaftsapparats verpflichtet?
Sie waren geradezu verpflichtet, die Herrschaft der SED abzusichern. Wer das in Frage stellte, der bekam es mit der Justiz zu tun. Und das weitete sich auch immer mehr aus, zum Beispiel auf politisch Andersdenkende. Und wer versuchte, das Land zu verlassen oder wer sich in anderer Weise unsozialistisch geäußert hat, der wurde verfolgt und bestraft mit den Mitteln der Justiz, sollte eben auch die Opposition mundtot gemacht werden. Das war auch einer der Gründe für den späteren Untergang der DDR.
Dieses Strafrechtssystem in der DDR, das gucken wir uns jetzt noch mal genauer an mit Tobias Wunschig. Er ist Historiker mit dem Schwerpunkt DDR-Geschichte. Hallo, Herr Wunschig.
Schönen guten Tag.
Herr Wunschig, was waren denn die größten Unterschiede zwischen der Strafjustiz in der Bundesrepublik und in der DDR?
Nun, in jedem Staat hat die Justiz die Aufgabe, sozial unangepasstes Verhalten zu ahnden. Verbrechen gilt es zu sühnen, die Allgemeinheit zu schützen und Menschen zu angepassten Verhalten zu zwingen. Das betrifft in freiheitlichen Rechtsstaaten aber das soziale Verhalten, dass der eine dem anderen den Kopf nicht einschlägt. In der DDR ging es darüber hinaus darum, die Menschen zu politisch angepassten Verhalten oder wenigstens zum Stillhalten zu bewegen. Wer sich daran nicht hielt, wer verbotene Kontakte in den Westen unterhielt, seine abweichende Meinung äußerte oder so, der kam mit der Strafjustiz in unangenehme Berührung. 180.000, je nachdem wie man es zählt, 250.000 politische Gefangene in der DDR sind die Folge gewesen.
Bevor ich mir da jetzt selber anfange, Bilder im Kopf zusammenzureimen, wie sahen denn konkret die Haftbedingungen aus?
Die Haftbedingungen waren natürlich in Ostdeutschland deutlich strenger, als sie es in der Bundesrepublik waren. Es gab auch da Veränderungen, ganz am Anfang Justizverwaltung, die experimentiert mit Gefangenen-Selbstverwaltung, ganz moderne Konzepte nach den Schrecken des nationalsozialistischen Strafvollzugs. Als dann die Volkspolizei Anfang der 50er Jahre übernimmt, wird das alles abgebrochen und es herrschen sehr, sehr strenge Regeln. Das lockert sich in den 60er Jahren und dann haben wir immer in den 70er, 80er Jahren Phasen, wo es ein bisschen einfacher wurde, ein bisschen schwieriger wurde. In der Summe war es natürlich, im Osten einzusitzen, ungleich unangenehmer, schmerzhafter als im Westen. Praktisch kein Zugang zu Rechtsanwälten, keine unabhängige Presse, die über Missstände hinter den Gefängnismauern hätte berichten können. Gespräche zu Familienangehörigen noch viel strenger überwacht. Es drang sehr wenig nach draußen und so waren die Gefangenen eben dort weitgehend schutzlos. Gerichte anzurufen, so wie es im Westen möglich ist, war dort praktisch nicht möglich. Falls überhaupt nach draußen geschrieben werden durfte, musste das erstmal beantragt werden, dass geschrieben werden durfte. Mhm. Und natürlich war damit jede Appellation nach draußen eigentlich unmöglich. Formal gab es Staatsanwälte für Strafvollzugsaufsicht. Die kamen alle paar Monate mal in die Haftanstalten, ließen sich vorrechnen, ob denn die Reststrafen der Gefangenen richtig ausgerechnet waren, schrieben keine Beanstandung und verschwanden wieder. Die Gefangenen angehört über ihre Sorgen, Nöte, über die Willkür, die ihnen widerfuhr, haben diese Staatsanwälte praktisch nie.
Okay, das heißt also, die Inhaftierten hatten im Grunde keine Rechte und waren der Willkür der Justiz und auch der Willkür der Gefängnismitarbeiter ausgesetzt. Habe ich das richtig verstanden?
Das war weitgehend so. Natürlich war nicht jeder Aufseher ein brutaler Schläger, der jede Sekunde nur danach trachtete, einem anderen Gefangenen den Schlüsselbund auf den Kopf oder in den Rücken zu hauen. Das ist ganz klar. Aber einen einklagbaren Anspruch auf Mindestzellengröße, einen zweiten Arzt, das sind alles Mindeststandards der Vereinten Nationen, denen sich formal auch die DDR verpflichtet fühlte. All dies einzuklagen war völlig aussichtslos und unmöglich.
Ja. Waren die Bedingungen denn in Bautzen anders als in anderen Gefängnissen der DDR?
Die Haftbedingungen waren insgesamt in den großen Haftanstalten natürlich sehr streng. Die Menschen, die in Haft saßen, haben oft noch die U-Haft als bedrückender empfunden, weil sie dort oft isoliert waren. Die Ungewissheit über ihr weiteres Schicksal, das Strafmaß, das ihnen drohte, am größten war. Im Strafvollzug war dann zumindest die Einzelunterbringung nicht die Regel, sondern größere Zellen, was dann wiederum andere Dynamiken innerhalb der Häftlingsgesellschaft auslösen konnte. Sie sind auch nicht immer untereinander sehr freundlich miteinander umgegangen.
Und griffen denn dann die Angestellten ein?
Das ist das Problem, dass sie sich in der Regel da die Hände nicht schmutzig machten. Es gab einen ernannten Zellenältesten sozusagen, der hatte den Hut auf und informelle Hierarchien von denen, die einfach körperlich am stärksten waren und am skrupellosesten und dann oft die anderen recht böswillig unterdrückten oder gar körperlich misshandelten.
Inwieweit war eigentlich das Ministerium für Staatssicherheit in den Gefängnissen aktiv in der DDR?
Ja, die Staatssicherheit sorgte natürlich nicht nur für Ermittlung, Festnahme, Inhaftierung, Schuldbekenntnis und dann den Richterspruch, besonders bei politischen Gefangenen oder jedenfalls in politisch relevanten Fällen, sondern auch danach, wenn den Verurteilten in den Strafvollzugsanstalten eigentlich buchstäblich die Hände gebunden waren, ließ die Staatssicherheit nicht locker. Denn sie konnten von Amnesty International adoptiert werden, sie konnten über Familienangehörige womöglich Nachnichten in den Westen schmuggeln. All dies waren Dinge, wo die Staatssicherheit auf den Plan trat und die Gefangenen durch sogenannte Zersetzungsmaßnahmen versuchte, in Misskredit zu bringen. Das Tolle, doppelte Anführungsstriche, dabei war, dass diese Maßnahmen sogar bis in den Westen wirken konnten. Beispiel, ein Gefangener gebärdete sich besonders unnachgiebig, uneinsichtig, jetzt in der SED-Logik gedacht, und war aus Sicht des Regimes daher besonders gefährlich. Zugleich war aber absehbar, dass er aufgrund des Häftlingsfreikaufs irgendwann in den Westen kommen würde und dort über die Haftbedingungen und sein Schicksal berichten könnte. In diesem Fall war es eine beliebte, Anführungsstrichen erneut, Methode der Staatssicherheit, gerade denjenigen in den Ruf eines Stasi-Spitzels zu bringen, weil den konnte man dann in den Westen entlassen. Andere aus dem gleichen Haftanstalt wurden vor ihm in den Westen entlassen. Also alles von der Staatssicherheit genauso konzipiert und machten dort bereits kund, dass derjenige vermeintlich mit der Staatssicherheit zusammenarbeiten würde. Und wer als Stasi-Spitzel verschrien war, bekam im Westen natürlich in dem Milieu der ehemaligen politischen Gefangenen keinen Fuß auf den Boden.
Ja. Würden Sie sagen, dass die SED-Führung die Justiz zur Absicherung ihrer Macht eingesetzt hat?
Ja, natürlich. Das war so gewünscht. Das war auch politisch legitimiert durch die Herrschaft der Arbeiterklasse, die SED ja zu verkörpern suchte. Das ist ganz offenkundig und der größte Effekt waren wahrscheinlich neben den, wie gesagt, 180.000 bis 250.000 politischen Gefangenen, die Angst der anderen, die sich aufgrund der beständlichen Sorge in die Mühlen der Justiz zu geraten, eben politisch konformer oder neutraler gebärdeten, als sie es unter freiheitlichen Rahmenbedingungen eigentlich getan hätten.
Tobias Wunschig ist Historiker mit dem Schwerpunkt DDR-Geschichte. Wir haben gesprochen über den Strafvollzug in der DDR. Vielen Dank, Herr Wunschig.
Sehr gerne.
Ein Teil der Häftlinge, Matthias, in der DDR, das waren ja die, die mit der Politik der DDR nicht einverstanden waren. Also Angehörige von Oppositionsgruppen oder Leute, die ausreisen wollten. Weiß man denn, wie viele Menschen davon betroffen waren?
Also ob man das ganz genau erfasst hat, das weiß ich nicht. Es ist zumindest unklar. Es ist ja auch eine Definitionsfrage, wer denn nun Oppositioneller ist. Mitunter aber war der Beschluss auch eindeutig. Da stand dann beispielsweise als Haftgrund Agententätigkeit gegen die DDR. Unklar ist aber dennoch, ob der Vorwurf stimmte oder ob es nur ein Vorwand war. Denn sehr oft wurden Fluchthelfer verurteilt. Die waren aus der Sichtweise der DDR natürlich politisch motivierte Straftäter. Insgesamt gab es von denen zwischen 1949 und 1990 rund 250.000 Fälle.
Aber die Bundesrepublik, die hat ja auch Häftlinge freigekauft. Wie viele waren das denn?
Ja, dazu muss man sagen, die DDR-Führung hat die politischen Häftlinge auch als Devisenbringer missbraucht. Denn die Bundesrepublik musste pro Person einen Betrag in D-Mark bezahlen. Damit konnte die DDR dann auf dem internationalen Markt Waren einkaufen. Es wurden knapp 34.000 Häftlinge freigekauft oder sie wurden aus der Haft entlassen, über die Grenze gebracht und ausgebürgert, ob sie ausgebürgert werden wollten oder auch nicht. Und das brachte der DDR bis 1989 Deviseneinnahmen von etwa 3,5 Milliarden D-Mark.
Ja, und jetzt kommen wir nochmal ganz konkret zurück zur Haftanstalt Bautzen. Und ich hatte es ja schon zu Anfang dieser Folge gesagt, dass wir das große Glück hatten, mit einem Zeitzeugen sprechen zu können. Jochen Stern ist Schauspieler und Buchautor und er war mehrere Jahre lang Gefangener in Bautzen. Hallo, Herr Stern.
Ich grüße Sie.
Herr Stern, Sie sind 1947 vom sowjetischen Geheimdienst wegen angeblicher Zugehörigkeit zu einer Spionageorganisation verhaftet worden. Was war Ihrer Meinung nach der Grund für diese Verhaftung?
Das lag in erster Linie daran, dass ich mit vielen Freunden zusammen im Jahre 1946 zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, uns zu äußern, und zwar politisch. Es war im Herbst 1946 war das erste Mal und die einzige freie sogenannte Wahl in der damaligen sowjetisch besetzten Zone, später der DDR. Und im Vorfeld dieses Momentes haben wir natürlich unsere Meinung geäußert. Wir haben nicht SED-gemäß uns geäußert. Ich gehörte auch dann nachher der Liberaldemokratischen Partei, das ist das Pendant zur FDP hier in Westdeutschland damals. Und da haben wir uns natürlich auch über die Dinge unterhalten, aber waren nicht SED-hörig. Und man beobachtete natürlich die jungen Menschen, die dort in irgendeiner Weise nicht SED-konform waren. Und plötzlich wurden im Juli 1947, was ich erst gar nicht wusste, Bekannte von mir verhaftet. Und ich folgte dann am 14. Oktober 1947. Und frühmorgens um 5 Uhr wurde ich dann etwas unsanft geweckt. Und der russische Soldat, der stürmte da in mein Zimmer rein und brüllte Ruki Werich, Hände hoch. Und im rasenden Tempo konnte ich mich gerade noch verabschieden von meinen Eltern und verschwand dann unten im PKW und kam in die Station des KGB in Frankfurt-Oder.
Sie wurden dann ein Jahr später zu 25 Jahren Zwangsarbeit in der Justizvollzugsanstalt Bautzen verurteilt, aber ja noch, wie Sie gerade geschildert haben, von der sowjetischen Besatzungsmacht. Wie haben Sie diese Zeit denn in Bautzen erlebt, die erste Zeit?
Wir bekamen jeder 25 Jahre Zwangsarbeitslager und kamen dann nach Bautzen. Bautzen ist ein großes Gefängnisgelände. Zunächst das Hauptgebäude. Links, rechts sind die Einzelzellen. 5 Etagen, eine Etage hat 21 Zellen, West und Ost ebenfalls. Und dann hinten der lange Schwanz sozusagen, da befanden sich 8 Säle. Und auf den Sälen befanden sich circa immer 400 Personen plus minus in einem solchen Saal. Dann haben wir also ein paar Monate in der Zelle verbracht und dann kam der große Schub rüber in die Säle.
Ja.
Und das war für uns natürlich ein Vorteil. Wir hatten uns nun alle schon inzwischen sehr gut gekannt, haben unsere Geschichten erzählt und es wurde so allmählich langweilig. Der Tagesablauf war ja immer das gleiche. Wir wurden so um 5:30, 6 geweckt, dann Zählappell, dann kam die Frühstückssituation, Kübel mit schlechter, ganz schlechter, miserabler Suppe. Dann Vormittag waren wir dann in der Zelle und wenn wir Glück hatten, hatten wir mal einen Spaziergang, wie wir das nennen durften. Das waren dann immer eine halbe Stunde. Ja, und dann wurden wir wieder eingeschlossen und abends um 9 Uhr mussten wir dann die Lichter löschen und beziehungsweise natürlich nicht die Lampe über unserem Bett, denn wir haben ja einen Durchblick in der Zellentür. Und die Posten wollten ja immer durchgucken, was wir machten. Die beobachteten uns ja ganz genau.
Wie sind Sie denn vom Personal eigentlich behandelt worden?
Sehr unterschiedlich. Also das hört sich komisch an, aber die russischen Soldaten dort, die machten eher den gelangweilten Eindruck. Und ich habe ein Glück gehabt, es gab ja auch sogenannten Karzer. Karzer ist ja nochmal eine Zelle in dem Zellengebäude. Da ist man abgetrennt mit Gittern und ist in einem Teil, wo nur Zementboden ist und selbst hat man nur eine lange Unterhose an und die Fenster geöffnet und die Türen geöffnet, man hat Durchzug. Und in dieser Zelle habe ich 3 Tage verbracht. Und nur einmal gab es an einem Tag eine Kuhle Brot. Eine Kuhle Brot sind ungefähr 250 Gramm.
Herr Stern, ich würde gerne jetzt mal weitergucken, nämlich in die Zeit ab 1950. 1950 wurde Bautzen ja übergeben an die DDR.
Richtig.
Können Sie beschreiben, wie Sie diese Übergabe wahrgenommen haben?
Gegen Ende des Jahres 1949 merkten wir plötzlich, dass wir trotz der normalen, ganz schlechten Nahrung etwas besseres Essen bekamen.
Mhm.
Parolen gingen um. Und es hieß also irgendwie, und dann kam ja der berühmte 7. Oktober, wo dann die DDR selbstständig wurde. Und nun begannen die Russen dann auch mit der Übergabe an die Volkspolizei.
Mhm.
Und im Frühjahr 1950, so im Februar, Ende Januar, Februar, dann kamen das erste Mal die deutschen Volkspolizisten, für die wir die schlimmsten Verbrecher der ganzen Republik waren. Das haben die genau geäußert. Ja. Sie haben kein Wort weiter außer Befehlen, raus, Spaziergang, rein. Oder wenn man befohlen wurde, dass man runter irgendwie in ein Büro musste, musste irgendetwas erzählen, kurz und gut. Es war der Übergang für uns ganz schlimm. Und aus dem Grunde haben wir dann am 13. März 1950 das erste Mal gebrüllt wie die Löwen. Der ganze Komplex des Kreuzbaus vor allen Dingen, aber auch drüben auf der Seite, wo die kleinen Gebäude waren und wo Baracken waren, wo Internierte lagen. Dort wurden im Chor gebrüllt, wir sind unschuldig, wir rufen die UNO, wir wollen raus. Ja.
Hat das irgendeinen Effekt gehabt?
Das hatte einen. Zunächst nicht.
Mhm.
Die haben nur gesagt, brüllt nicht nochmal so. Die waren also ganz entsetzt natürlich. Am 31. März hat sich nichts bis dahin ergeben und wir haben wieder gebrüllt. Diesmal waren sie vorbereitet. Eine Volkspolizeibereitschaft kam in die Seele und dann wurde mächtig geprügelt.
Mhm.
Es war eine wüste Schlacht. Sie können sich das überhaupt nicht vorstellen, was da passiert war.
Das heißt, Sie waren komplett rechtelos in diesem Gefängnis?
Na, absolut. Vollkommen. Das heißt also, zunächst haben die uns noch schlimmer behandelt als die russischen Wächter.
Mhm.
Das hat sich dann mit der Zeit gegeben. Ja. Nach dem zweiten Aufstand, also wir haben unsere Wunden geleckt, ging die Saaltür auf. Herein kam ein russischer Oberst, begleitet von zwei anderen russischen Offizieren und zwei Deutschen. Und der stellt sich in den Saal und so, was haben Sie für Fragen?
Mhm.
Wir haben gedacht, wir fallen in Ohnmacht. Was ist denn da los? Ich will damit nur sagen, es kündete sich an eine Verbesserung unserer Situation. Wir durften dann, und ich erst nach zwei Jahren, schreiben an unsere Angehörigen, 15 Zeilen. Dann durften wir noch später Pakete empfangen, 3 Kilogramm Pakete, die wurden vorgeschrieben, was drin inhaltlich sein durfte. Und das hat sich dann im Laufe des Jahres 50, 51 ergeben, also nicht mit einem Mal.
Herr Stern, ich muss mit Ihnen ein paar Jahre weiterspringen. Sie haben das gerade schon selbst erwähnt, Sie sind 1954 in die Bundesrepublik entlassen worden. Wie kam das?
Das war im Wege der Amnestie. Stalin war am 5. März 1953 gestorben. Und der Westen hat gesagt, so, der große Meister Stalin ist jetzt gestorben. Jetzt möchten wir A, die letzten Kriegsgefangenen haben aus Russland und B, die politischen Gefangenen raus. Das war sozusagen eine Bedingung, die man gestellt hatte, um wieder einigermaßen ins Gespräch zu kommen. Und so war es dann auch. Aufgrund dieses Drucks des Westens wurden wir im Wege der Amnestie wohlgemerkt entlassen. Ich kam runter zu einem Hauptwachtmeister und der sagte, war natürlich in Sachse, aufgrund einer großzügigen Amnestie werden Ihnen 17 Jahre Haft erlassen. So. Da stand ich nur, ich denke, das kann alles nicht wahr sein.
Herr Stern, das ist ja jetzt schon so viele Jahre her und Sie haben ja so eine detaillierte Erinnerung an diese Zeit. Würden Sie sagen, dass Sie Ihre Haftzeit in Bautzen haben verarbeiten können oder gibt es auch heute noch in Ihrem Leben Momente oder Situationen, wo Sie merken, das ist von damals noch?
Da werde ich häufiger gefragt, mit Recht gefragt, wohlgemerkt. Aber ich muss ehrlich gestehen, mich haben diese Sachen nicht so ergriffen wie manchen Mithäftling. Mhm. Ich habe, als ich dann draußen war, ich muss sich ja bei A wieder anfangen. Ich muss mein Abi nachholen, angefangen zu studieren und dann habe ich sofort meinen Beruf, denn ich war ja auch Schauspielschüler, habe dann meine Schauspielerkarriere begangen. Und habe mich, und das ist das Entscheidende und die Antwort auf Ihre Frage, mit meiner Vergangenheit so gut wie überhaupt nicht mehr befasst. Es kam erst wieder nach der Wiedervereinigung auf. Da wurde ich natürlich auch eingeladen in Frankfurt-Oder und man hat viel da mit mir auch getan und gemacht und so weiter. Aber ich bin nie so persönlich belastet worden, dass mich das jahrelang beschäftigt hätte. Im Gegenteil. Ich war raus aus der Kiste und konnte deswegen auch völlig unbeschwert meine Vorträge halten über diese Vergangenheit von 1947 bis 1954.
Jochen Stern war das. Er ist Schauspieler und Buchautor und er war mehrere Jahre lang Gefangener in Bautzen. Herr Stern, herzlichen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Möglichkeit und Gelegenheit, darüber einmal wieder heutzutage zu sprechen.
Sehr gern. Matthias, das war ganz schön schwere Kost heute. Es ist viel Unrecht geschehen in den DDR-Haftanstalten, nicht nur in Bautzen. Kann man das irgendwie wieder gut machen?
Also wenn du mich persönlich fragst, dann glaube ich das nicht. Der Staat, der das zu verantworten hat, der existiert ja gar nicht mehr. Aber die Folgen der unmenschlichen Behandlungen wirken bis heute nach. Meistens traumatische Erfahrungen, psychische oder physische Misshandlung, abartige Arbeitsbedingungen, keine oder nur mangelhafte medizinische Versorgung während der Haft und eben auch schlechte Ernährung. All das hat Spuren bei den Opfern hinterlassen. Aber es gibt Haftentschädigungsverfahren nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz von 1992. Wenn man beweisen kann, dass einem Unrecht widerfahren ist, aber wie will man psychischen Terror beweisen oder andere subtile Formen von Misshandlung? Jedenfalls gibt es entweder eine einmalige Entschädigung oder eine monatliche Opferrente. Da kann ich nur sagen, wenigstens das.
Ja. Das war eine Stunde History über die Haftanstalt Bautzen, die vor 75 Jahren von der sowjetischen Besatzungsmacht an die DDR übergeben wurde. In der nächsten Sendung mit Markus Dichmann, da geht es um ein ganz anderes Thema. Maximinus Trax, den ersten Soldatenkaiser des Imperium Romanum. Ich bin Steffi Orbach, macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.